die wir zuletzt besprochen haben, die große Passage über das Werk von Vinteuil an der Stelle, also in der Gefangenen. Die Soiree bei den Verdurins. Also da erinnere ich, da mache ich auch jetzt weiter, da erinnere ich eben stichwortartig an drei Punkte, die ich zu der Musik hervorgehoben habe. Erstens das wiederholte Hören. Unter verschiedenen Aspekten kommt diese Sache mit der Wiederholung vor. Das ist schon ganz wichtig, dass man das auch sieht. Erstens einmal die Veränderung, die Wahrnehmung der Musik durchmacht in den verschiedenen Gelegenheiten, bei denen sie von Swann gehört wird, also bei denen Swann sie hört. Dann ein anderer Punkt ist eben diese theoretische Reflexion über das wiederholte Hören, die der Erzähler selbst anstellt, während er das von der Madame Swann gespielt hört, wo er es zum ersten Mal hört. Ne? Dann die verschiedenen musikalischen Formen, in denen das kleine Thema immer wieder auftaucht. Das ist ja auch eine Art von Wiederholung, die da durchgeht, also die wir sozusagen als Leser des Buches sehen, dass dieses Thema mal als Sonate für Violine und Klavier und dann als als die Klavierfassung dieser Sonate und dann als das Septett, und dann an der einen Stelle mit dem kleinen Fehler, als ein Septett mit 10 Instrumenten vorkommt, nicht? Das ist der eine Punkt. Dann zweitens das Motiv der Einheit in der Vielfalt, also das, was diesen Vergleich der großen Gesamtwerke, Vinteuil einerseits, Dostojewski, Vermeer, Wagner auf der anderen Seite betrifft. Und drittens dieser Zusammenhang von Tiefe, der Tiefe im Innern des Individuums einerseits und der Kreativität. Von diesem letzten Motiv her haben wir die große Stelle über das Septett dann in Beziehung gesetzt zu dem inneren Buch der unbekannten Zeichen. Ein unbekanntes in uns selbst, das ist der springende Punkt. Ein unbekanntes in uns selbst ist die Quelle der Kreativität und dieses Unbekannte ist ein Buch, ist Zeichen oder ist in einer gewissen Weise, kann man wohl auch sagen, Sprache. Das Livre intérieur des signes inconnus, das ist diese Passagen, 277 und ein bisschen vorher, ab da kann man das lesen dann auch, zahlt sich aus zu lesen. Dieses Buch, von dem man sagt, das haben die Dichter immer versäumt zu entziffern, alles Mögliche haben sie immer als Vorwand benutzt, um sich damit nicht auseinandersetzen zu müssen, obwohl das der einzig relevante Text ist. Also alles, was überhaupt eine Sache ist, also eine Sache, als ein Gegenstand, über den man etwas sagen kann, identifizierbar ist, dient als Ausrede, um sich nicht mit dem konfrontieren zu müssen, was der einzige Ort von Wahrheit überhaupt ist, das ist dieses innere Buch, das in unbekannten Zeichen verfasst ist. Ce livre, le plus pénible de tous à déchiffrer, est aussi le seul que nous ait dicté la réalité. Das hat uns die Realität eingeschrieben oder diktiert. Le seul dont l'impression ait été faite en nous par la réalité même. Dass die Wirklichkeit selbst in uns. Und zwar die Wirklichkeit selbst, das werden wir dann an ein, zwei anderen Stellen sehen, die ich Ihnen heute noch vorlese, die Wirklichkeit selbst in uns sozusagen eingeschrieben hat, ohne unsere Intervention. Also da geht es auch um die Stellung sozusagen des Ich in einer bestimmten Weise. Des Ich gegenüber dem, was im Individuum sonst noch vorhanden ist. Nicht? Also das ist erst vor ein paar Monaten erschienen, ein Buch von dem Jean-Yves Tatier über Brust und Freud nochmal. Und ich habe es noch nicht gelesen, aber es liegt am Nachkastel-Shop bei mir. Also es kommt jetzt als nächstes dran. Und also Sachen, die mit Freud zu tun haben, muss man sich ja immer aufs Nachkastel legen, klarerweise. Und nicht am Schreibtisch lesen. Da reden wir dann sowieso noch drüber. was das Kunstwerk ausmacht, ist weder irgendein bestimmter Inhalt noch das, was man bezeichnen könnte, oder glaube ich, voriges Mal habe ich das schon gesagt, das Idealisierungsgetanze rundherum, sondern das ist einzig seine Funktion, uns einen Spiegel vorhalten zu können, uns eine Organisation, eine kreative Organisation unserer eigenen Empfindungen zur Verfügung zu stellen. Da lese ich Ihnen jetzt noch eine Stelle vor, das ist ein bisschen weiter vorn, in diesen letzten Teilen. So. Ich hatte schon früher begriffen, dass nicht der geistreichste, der belesenste oder der mit den besten Verbindungen ausgestattete Mensch, sondern derjenige, der sich selbst zum Spiegel zu machen und so sein Leben, wäre es auch mittelmäßig zu reflektieren versteht, zu einem Bergott wird. Mochten ihn auch die Zeitgenossen für weniger geistreich halten als Swann und für weniger gelehrt als Brioté. Mit umso größerem Recht könnte man das Gleiche von den Modellen des Künstlers sagen und so weiter, egal. Also das mit dieses Motiv mit dem sich zu einem Spiegel machen zu können. Im Künstler entsprechend dem also eben diese Die Konstante, die Persönlichkeit sozusagen des Kreativen ausmacht, ist eine innere Tiefe. Die besteht aus etwas, was ihm selber unzugänglich ist, primär. Und dort ist eben dieser Begriff des Stils dann platziert, der individuelle Akzent, der Instinkt sozusagen von Vinteuil. Macht diese Transformation von etwas aus einem individuellen Unbewussten heraus, so eine transformierende Aktivität, das ist eben auch gemeint mit dem Dechiffrieren dieses Buchs der unbekannten Zeichen. Das ist die Sache, die er im Auge hat. Ich möchte Ihnen das jetzt noch einmal sozusagen negativ, damit wir den Zusammenhang noch einmal herstellen, mit dem, wo wir begonnen haben, mit dieser Auseinandersetzung mit Ruskin und mit den Kathedralen und so. Ich zeige Ihnen noch einmal eine sehr, sehr interessante Stelle, die nicht spektakulär, das ist aus, aber wo man das negativ noch einmal sehen kann, das ist aus dem zweiten Sodom und Gomorra, die in dem deutschen Band, im deutschen Buch, im vierten Band, das ist der zweite Aufenthalt in Baalbek und er fährt mit der Albertine da so in der Gegend herum, mit dem Auto fahren sie herum und schauen sich die Landschaft und vor allem Kunstdenkmäler an. Und da gibt es so eine Stelle, die ist ganz typisch. Wir kamen da und da vorbei, sinkende Sonne breitete eine Patina ebenso schön wie die der Jahrhunderte. Hinter ihr schien man die breiten Bas-Reliefs durch eine schwimmende Schicht hindurch zu schauen, halb flüssig, halb lichtblond. Im heißen Staub sich erhebend reckten sich zahllose moderne Standbilder, vor der Kirche eine große Zypresse. Wir stiegen einen Augenblick aus dem Auto, um sie uns anzusehen und gingen ein paar Schritte zu Fuß. Und jetzt etwas, was eine ganz typische Beschreibung, also das ist jetzt nicht meine Absicht gewesen, wegen dem habe ich es nicht ausgesucht. Wie von den Gliedern ihres Körpers hatte Albertine auch ein unmittelbares Bewusstsein von ihrer Florentiner Dock und dem Seidenschal, die ihr nicht geringeres Wohlgefühl verursachten und ließ sich von ihnen, also von dem Käppchen und von dem Schal, während sie um die Kirche herumging, eine andere Bewegungsart einflößen, die sich in einer trägen, mir aber reizvoll scheinenden Behaglichkeit äußerte. Charles und Doc waren nur ein neuer, zufällig hinzukommender Teil meiner Freundin, mir aber doch schon so lieb, dass ich in der Abendstimmung ihrem Vorbeiziehen vor der Zypresse lange nachschaute. Sie selbst konnte es nicht sehen, doch ahnte sie, dass diese eleganten Dinge sich gut machen. Also er beschreibt zugleich ihre Koketterie und sozusagen sein bewusstes Eingehen darauf, dass er, obwohl er weiß, dass es sich da um eine sozusagen teilweise gespielte Sache hat, sein Eingehen darauf. Sie konnte es nicht sehen, ahnte aber, dass sie da einen guten Eindruck machte. Und geht sie an der Kirche vorbei und sagt, und dann sagt, schreibt er ganz unmittelbar, sie gefällt mir nicht, sie ist restauriert, sagte sie. Wobei sie auf die Kirche wies und daran dachte, was Elstir, der Maler, ihr über die köstliche, über die unnachahmliche Schönheit alten Steinwerks erzählt hatte. Albertine erkannte sofort, wenn es sich um eine Restauration handelte. Man konnte sich nur wundern über die Sicherheit des Urteils, das sie in der Architektur bewies, im Gegensatz zu dem erbärmlich schlechten, das sie in der Musik hatte. Ebenso wenig wie Elstir mochte ich diese Kirche. Und ihre besonnte Fassade war vor meine Augen gerückt, ohne dass sie mir Vergnügen gemacht hätte. Zu ihrer Betrachtung war ich nur ausgestiegen, um Albertine gefällig zu sein und so weiter und so weiter. Und dennoch schien mir, dass dieser bedeutende Impressionist mit sich selber, also der Elstir, mit sich selber im Widerspruch lag. Wozu denn dieser Fetischismus, der sich an den objektiven Architekturwert hält, ohne die Verklärung der Kirche durch das Abendlicht in Erwägung zu ziehen. Das ist eine sehr wichtige Stelle, weil da sehen Sie, dass er bereit ist, jede Position, wirklich jede, die er selber gehabt hat, noch einmal preiszugeben. Diese Position, die er sozusagen als die von Albertine beschreibt, dass sozusagen das Nicht-Restaurierte dem Restaurierten vorzuziehen sei, ist eine, die Proust selber gehabt hat. Ich habe Ihnen diese Stellen vorgelesen, wo er sich gegen diese modernisierenden Restaurierungen wendet und gesagt hat, das alte Altlassen ist viel vernünftiger. Es kommt mehr darauf an, dass man den Kult wieder verlebendigt, der zu diesen Kirchen dazugehört. Und jetzt tut er auch diese Position noch einmal runter stufen und sagen, das alles kann relativiert werden gegenüber dem, ist relativierbar, erscheint als Fetischismus gegenüber der Verklärung durch das Abendlicht. Das kann eine noch so, also und wenn sie ein Billa-Geschäft draus gemacht hätten aus der Kirche, wenn das Abendlicht es verzaubert, dann ist das die relevante Empfindung. Sie müssen diese Stelle auch gegenhalten, gegen die der ersten Konfrontation mit der Jungfrau beim ersten Aufenthalt in Baalbek, nicht mit dem Nachmittag und mit dem PR-Café und diesen ganzen Sachen. Da, wie sehr lächerlich das ist, wie sehr das nur Enttäuschung ist, spielt überhaupt keine Rolle. Das ist die einzig relevante Ebene ästhetischer Erfahrung. Also das ist ein wichtiger Punkt, diese Stelle überliest man, die nimmt man nicht wahr, das geht so dahin. Aber die hat eine Aussage, eine ganz wichtige Aussage und ist ein Zeugnis dafür, dass es hier sich eben nicht mehr nur darum handelt, so quasi als Architekturkritiker oder als Kunstkritiker irgendeine Position zu haben. Jede Position, die man da haben kann, ist auf einer Ebene, die ihn hier nicht mehr wirklich interessiert, auf der er nicht mehr sozusagen sich festnageln lassen möchte. Was ihn interessiert, ist, was ich halt immer mit diesem etwas patscherten Ausdruck, künstlerische Kreativität, dieses Mobilmachen dessen, was in uns selbst an Unbekannten von der Realität, von der Natur, vom Leben eingezeichnet worden ist. Also, und auch das Wort Fetischismus hier, das ist ein starkes Wort, das in diese Diskussionen gehört, die er da um 1900 oder bis 1906 da geführt hat ungefähr. Alles Vorwand, das wichtige Buch, das einzig relevante Buch nicht schreiben zu müssen. Man kann auch hier genau sehen, worin das Versagen Swans gegenüber dem kleinen Thema liegt. Nicht, dass er es nur von äußerlichen sentimentalen Assoziationen her erfasst, das ist nicht der Punkt, sondern dass er keine Resonanz aus seinem eigenen Inneren heraus mobilisieren kann. Und dass er daher natürlich auch nicht fähig ist, es zurückzubeziehen auf die kreative Leistung des Komponisten. Und als einen Anstoß zu nehmen, um selber endlich einmal was zu schreiben, also eben sein Running Gag, da den Aufsatz über Vermeer. Der Unterschied in der Wahrnehmung des Erzählers liegt nicht darin, dass er das Werk besser versteht oder analysiert, sondern dass ihm darin klar wird, was Kreativität bedeutet. Und daher ist eine ganz wichtige Stelle, die auch so relativ unauffällig ist, zu der Sache der Musik von Vinteuil Die, die ich Ihnen gleich, glaube ich, in der ersten Stunde vorgelesen habe, wo er noch einmal die Genialität von diesem Vinteuil erklärt, so wie das dann, wie das auch bei dieser Soiree beschrieben wird. Und dann fragt Albertin, und ist das in der Literatur auch so? Das ist eine sehr wichtige Stelle, dass ich sage, ist es in der Literatur auch so? Und er sagt, ja, das ist ein Bekenntnis, das ist dieses Ja, das er da zu ihr sagt. Ne? Das ist ein Programm, sozusagen, das sagt, es ist eigentlich wurscht, ob es Literatur oder Musik, wir werden das auch noch sehen, das ist wirklich eigentlich ganz egal. Es geht um die Kreativität als solche, um diese Entzifferungsleistung als solche, die er als Kreativität beschreibt. Also nicht Empfindung als Isolierte ist es, auf die es ankommt bei der ästhetischen Empfindung, sondern Transformation in der individuellen Persönlichkeit, in einem individuellen Leben, in einen Stil. Da ist eben diese, also jetzt lese ich Ihnen da noch was vor, das sind auch so ganz, das da 300, aber vorher waren wir schon bei Seite 270 mal in dem 7. Band der deutschen Ausgabe, wo ich gesagt habe, ab da kann man mal lesen. Man kann ruhig das irgendwie nehmen und lesen zur Gestellung und sich für später vornehmen, mal von vorn anzufangen und zu probieren, ob man das Ganze in einem Zug lesen kann. Also, da lese ich Ihnen jetzt ein bisschen was Längeres vor. Wie könnte die bloß aufzeichnende Literatur, erinnert Sie sich noch? Nein, nur wenige, oder? Ist überhaupt jemand da, der sich erinnern kann, wie das war, wie der Peter Handke bei der Tagung der Gruppe 47 in, wo war das, in Princeton berühmt geworden ist? Weil er gesagt hat, den haben sie eingeladen als kleiner Zuhörer, ne? So, die großen, wie sagt man da, die Big Shots, ne, der deutschen Literatur, und da ist der dort aufgestanden und gesagt, geht's alles aus, was ihr macht, ist alles nichts, ist alles nur Beschreibungsliteratur. Und da sind die alle gesessen, Grass und Böll und Uwe Johnson und diese ganzen Leute. Wie könnte die bloß aufzeichnende Literatur irgendeinen Wert haben, wo doch die Wirklichkeit sich gerade unter solchen kleinen Dingen, wie sie notiert, verbirgt? Wie kann die beschreibende, die aufzeichnende Literatur irgendeinen Wert haben, wo die Wirklichkeit sich doch hinter den Sachen, die da beschrieben werden, versteckt, in Wirklichkeit ganz woanders ist? Größe in dem fernen Geräusch eines Aeroplans oder in der Linienführung des Kirchturms von Saint-Hilaire, die Vergangenheit im Geschmack einer Madeleine und so weiter. Das ist übrigens eine Stelle hier, wo ich von der Grammatik her, ich habe das Französische jetzt nicht da, glauben würde, dass das eine von den Stellen ist, wo man sehen kann, dass das ein Fragment ist, die überarbeitet worden wäre, also wo das fast stichwortartig nur da in der Klammer steht. Also, wie sie notiert, verbirgt sich das eben da, Größe in dem fernen Geräusch eines Aeroplans oder und so weiter und so weiter. Jene aber an sich ohne Bedeutung bleiben, solange man diese Wirklichkeit nicht aus ihnen herauslöst, diese kleinen Dinge. Ne? Durch das Gedächtnis festgehalten, konstituiert nach und nach gerade diese Kette all jener ungenauen Ausdrucksweisen, in denen nichts von dem verbleibt, was wir wirklich empfunden haben, unser Denken, unser Leben, ja die Wirklichkeit. Und gerade diese Lüge würde durch eine sogenannte gelebte Kunst reproduziert. Das ist schon eine ziemlich starke Ansage. Eine Kunst, die einfach ist wie das Leben ohne Schönheit. Eine so langweilige, so nichtssagende Wiederholung dessen, was unsere Augen sehen und unser Verstand konstatiert, dass man sich fragt, wo derjenige, der sich dieser Arbeit hingibt, den Freude und Bewegung spendenden Funken findet, Kraft dessen er in seinem Vorhaben auf den Weg gebracht werden und vorwärts kommen kann. Also das ist der Verdacht, dass die Leute ja auch überhaupt keinen Spaß dran haben können, die solche Literatur schreiben. Die Größe der wahren Kunst aber, derjenigen, die der Monsieur de Norpois als Dilettantismus bezeichnet hätte, die bestand darin, jene Wirklichkeit, von der wir so weit entfernt leben, wiederzufinden, wieder zu erfassen und uns bekannt zu geben. Jene Wirklichkeit, von der wir uns immer mehr entfernen, je mehr die konventionelle Kenntnis, die wir an ihre Stelle setzen, an Dichte und Undurchdringlichkeit gewinnt. Jene Wirklichkeit, deren wahre Kenntnis wir vielleicht bis zu unserem Tod versäumen und die doch ganz einfach unser Leben ist. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das ist das, was am meisten zu fürchten ist. Also das ist für ihn das Schrecklichste, was überhaupt passieren kann, dass man gelebt hat und womöglich auch noch zufrieden war damit bis zum Tod und nie das sich dem konfrontiert hat, was sozusagen das Leben in einen eigentlich eingebracht hat, was einem eigentlich wirklich geschehen ist. Das wahre Leben, und jetzt kommt eine ganz berühmte Stelle, die immer wieder zitiert wird, direkt im Anschluss eben, das wahre Leben, das endlich Entdeckte und Erhellte, das einzige infolgedessen von uns wahrhaft gelebte Leben ist die Literatur. Jenes Leben, das in gewissem Sinn jederzeit allen Menschen, das ist sehr wichtig, jederzeit allen Menschen so gut wie dem Künstler innewohnt. Also es handelt sich nicht einfach um, also ist das jetzt Musik oder Literatur oder so, ist es überhaupt Kunst oder in diesem, wenn man hier sagt, es ist nur die Kunst, dann ist das schon wieder ein Fetischismus. Ja? Jenes wahrhaft gelebte Leben ist die Literatur, jenes Leben, das jederzeit allen Menschen so gut wie dem Künstler innewohnt. Sie sehen es aber nicht, weil sie es nicht zu erhellen versuchen. Infolgedessen ist ihre Vergangenheit von unzähligen Fotonegativen angefüllt, die ganz ungenutzt bleiben, da der Verstand sie nicht entwickelt hat. Entwickelt im Sinne des Entwickelns eines Negativs. Unser Leben und auch das Leben der anderen, denn der Stil ist für den Schriftsteller wie die Farbe für den Maler nicht eine Frage der Technik, sondern der Anschauung. Das ist eine ganz zentrale Passage hier, nicht? Und ich habe sie auf diese, das ist sozusagen die andere Seite, von der her für ihn die Fotografie so relevant wird, als dieses Paradigma für eine bestimmte Art von sozusagen Erinnerung oder Erinnerungsmöglichkeit, nicht? Das nicht der Latenzgedanke, den die Fotografie nahelegt, die nicht entwickelten Negative, die ungenutzt da irgendwo in so einer Art von Magen unseres Intellekts liegen. Das wahre Leben. Und dann diese ganzen Bemerkungen. Das alles, was uns da hindert, kommt dann, nicht? Was uns da hindert. Die Gepflogenheiten und so weiter, die Gewohnheiten, die Erfolge, die wir haben im Zurechtkommen, das sind alles die Dinge, die uns da hindern. Aber das Wichtige ist, dass es sich keineswegs nur um eine Ästhetik der Künste, um eine Kunstphilosophie handelt. À chaque instant, chez tous les hommes. Also bei jedem ist das so. Jeder hat das und jeder ist aufgerufen, sich dieser Aufgabe sozusagen kennenzulernen, was die Natur in ihn eigentlich eingezeichnet oder geschrieben hat, was das Leben in ihn eingezeichnet oder geschrieben hat, sich dieser Aufgabe zu stellen. Aber, haben wir gesagt, in dieser ganzen Theorie, in diesem ganzen sehr charakteristischen Komplex, muss man sich eben doch damit extra nochmal auseinandersetzen, dass eben ausgerechnet die Aufgabe der Dichter hier eben nicht als ein Schreiben beschrieben wird, sondern als ein Lesen. Also dass das, was das Kern sozusagen der Kreativität ist, eben ein Lesen ist, ein Entziffern, Dechiffrieren. Die grundlegende Aktivität des Dichters ist das Lesen. Und zwar eben nicht nur als eine Vorübung, sondern das ist sie schon, die Sache, um die es geht. Da könnte man jetzt noch einmal zurück, das muss man noch einmal abgleichen mit diesem Punkt, und das macht Proust übrigens selber auch, von dem Prinzip, alles muss geschrieben sein, als Prinzip seiner Poetologie, das, also alles, das nur zählt, was geschrieben ist, als Bewegungsprinzip des modernen Romans, habe ich das bezeichnet. Wir bekommen viel zu lesen, wir lesen viel, wenn wir uns die Bücher kaufen und lesen oder so, wir lesen viel, was in einem relevanten Sinn eben gar nicht geschrieben ist, sondern was, das können wir jetzt dazu sagen, dort nur und genau deshalb steht, weil der Autor oder die Autorin ihrerseits es irgendwo gelesen hat, wo es auch wieder nur gestanden ist, weil es irgendein anderer gelesen hat, aber nie identifizierbar ist, wo und von wem es geschrieben worden ist. Und alle, die es bloß gelesen weitergereicht haben, haben es nicht geschrieben. In einem gewissen Sinn hat es niemand geschrieben. Und zwar warum nicht? Weil sie es alle nicht in dem einzig relevanten Buch gelesen haben. Es ist von niemandem wirklich geschrieben worden, weil keiner das, weil es nichts ist, was jemand in diesem wirklichen Buch gelesen hätte, das zählt. Und das ist die besondere Rolle, die er eben dem Bergotte gibt, also diesem Dichter, den er da modelliert hat, auch so als ein Konglomerat von verschiedenen realen Vorbildern. Und darum, weil es niemand gelesen hat in diesem Buch der unbekannten Zeichen, ist es in Wirklichkeit von niemandem echt geschrieben worden. Da gibt es natürlich, sozusagen, wenn man das so radikal versteht, zeigt das schon auch, dass sein eigenes Projekt ein sehr riskantes ist, ein sehr anspruchsvolles Projekt. Was ist letztlich das Kriterium dafür, etwas geschrieben zu haben? Wie weit muss alles, was den Gehalt des Texts ausmacht, in diese Aktivität, die ich Schreiben genannt habe, aufgelöst worden sein? Also da rede ich jetzt nicht drüber, da kommen wir von anderen Seiten nochmal drauf. Ich mache Sie nur auf ein Problem aufmerksam, das unter dessen Schirm oder sozusagen in dessen Sinn Proust das auch gesehen hat. Was ist zum Beispiel mit den Namen? Also inwiefern, also Namen, die es wirklich gibt, erfundene Namen sind nochmal was anderes, aber auch erfundene Namen sind schon was Besonderes. Aber inwiefern kann man zum Beispiel in so einem Buch wie der Recherche, wenn man diesem Imperativ folgt, es muss alles geschrieben sein, in dem Sinn, dass man das selber entziffert hat, wie kommt dann so ein Name wie Debussy da hinein? Das ist ja, kann man denn überhaupt, ne? Welche Rolle kann überhaupt der Name spielen? Das ist eine der tiefsten Schichten sozusagen in der Poetologie Proust. Insofern sind die Namen in einer bestimmten Weise die Namen, unter allen Wörtern die Namen etwas, was eine Grenze sozusagen der Schriftlichkeit darstellt oder eine besondere Herausforderung. Die Namen der Adligen zum Beispiel. Die Namen der Adligen, das ist eine Position, die er immer da in dem ganzen Roman ja hat, dass die Namen der Adligen in einer gewissen Weise aus der Erde kommen. Und eben nicht was Geschriebenes sind. Und wie verhalten sich diese Namen und wie verhalten sich diese Geschlechter sozusagen zur Sprache? Das ist eine eigene Problemstellung, das ist eine sehr intime Problemstellung, würde ich sagen, bei ihm selbst. Er hat ja auch an den Namen also erst einmal hat er ja zwei große Abschnitte des Buches dem Thema gewidmet, so vom Titel her, und dann hat er auch an den Namen, die da wirklich vorkommen, unendlich lang und teilweise bis zum letzten Augenblick herumgearbeitet, wie die Leute heißen sollen. Also das ist ein Problem, das verfolgen wir jetzt nicht, eine Challenge, eine Aufgabenstellung für ihn, den Namen. Ich wollte noch eine Stelle da hier, wo es noch einmal um den Zwan geht, aber das möchte ich vielleicht ein bisschen, das wäre ich ein bisschen kursorisch, damit wir weiterkommen. An der Stelle, die ich da vorgelesen habe, mit dem, es kommt darauf an, ein Spiegel zu sein, es kommt nicht darauf an, der Gelehrteste zu sein und der, der am meisten weiß und den feinsten Geschmack hat, sondern es kommt darauf an, sich zu seinem Spiegel machen zu können über den Berg Gott. Und da sagt er, und da ist sozusagen das Negativ-Gegenbild zu dem Berg Gott, der, dem das nicht gelungen ist, ist das Wann eben. Und da gibt es eben auch so eine Stelle, vielleicht muss ich das doch, vielleicht muss ich da doch ein bisschen was davon vorlesen. Da geht er noch einmal auf den Zwan, seine Affäre sozusagen mit diesem kleinen Thema und so ein. Ja, ich lese es Ihnen vor, das ist eine gute und wichtige Stelle. Das ist Seite 274 folgende im 7. Band der deutschen Ausgabe. Das ist eine gute Stelle für uns. Die Rekapitulation aber der Enttäuschungen meines bislang gelebten Lebens, die ich anstellte, der Enttäuschungen, die mich glauben machten, seine Realität müsse ihren Sitz anderswo als im Handeln haben, reihte nicht in einer rein willkürlichen und nur an den Gegebenheiten meines Daseins haftenden Weise die verschiedenen betrogenen Erwartungen nebeneinander auf. Ich fühlte sehr wohl, dass die Enttäuschung der Reise, Sie erinnern sich, und die Enttäuschung der Liebe nicht verschiedene Enttäuschungen waren, sondern nur der sich wandelnde Aspekt, den je nach Gegebenheit unsere Ohnmacht annimmt, sich im materiellen Genuss, im tatsächlichen Handeln zu verwirklichen. Und als ich an jene außerzeitliche Freude zurückdachte, die durch das Geräusch des Löffels wie durch den Geschmack der Madeleine hervorgerufen war, also das sind diese Erinnerungen, sagte ich mir, war das nun das Glück, wie es von dem kleinen Thema der Sonate Swan angeboten worden war, der sich getäuscht hatte, als er es mit den Freuden der Liebe gleichsetzte und es im künstlerischen Schaffen nicht hatte finden können. Das Glück, das mich der rotglühende, geheimnisvolle Appell des Septetts, mehr noch als es das kleine Thema der Sonate getan hatte, als ein überirdisches hatte er ahnen lassen. Jenes Septetts, das Wann nicht hatte kennen können, da er wie so viele andere gestorben ist, bevor die für sie gemachte Wahrheit enthüllt worden war. Also dem Swan ist genau das passiert. Der ist gestorben, sozusagen, bevor sich ihm die für ihn gemachte Wahrheit enthüllen konnte. Und die hätte sich nur enthüllen können, wenn er einen Zugang, wenn er diese Aufgabe realisiert hätte, dieses in ihm selbst, im Unbekannte zu. Also das finde ich ist eine ganz tolle Stelle, weil die auch dieses Motiv der Notwendigkeit der Enttäuschung, also da gibt es ja noch andere Stellen, da werden wir dann noch bei der Eifersucht ein bisschen drüber reden, wo er sozusagen eigentlich wirklich, wo er sagt, zu diesen ganz, jeder ganz großen Enttäuschung in unserem Leben, die so von dem Format seiner enttäuschten Lieben oder von dem Format der Enttäuschung vor dieser Kirche im Waldbeck, ja, jeder dieser Enttäuschungen entspricht einer Göttin in unserem Himmel. Jede hat sozusagen ist eine Anwärterin auf eine Göttin in unserer, jeder dieser Enttäuschungen transformiert sich sozusagen in eine Göttin unseres Himmels. Das Glückversprechen kann eben nicht eingelöst werden in einer erotischen Erfahrung oder in einer erotischen Assoziation oder sowas, sondern nur in der künstlerischen Kreativität. Und das Wichtige ist, noch einmal, wir haben ja schon bei ihm selber diese eine Stelle gehört, für jeden Menschen ist das so, das ist das einzig Relevante, diese Dechiffrierungsaufgabe. Das ist eine sehr extreme Position. Das ist vollkommen neutral hinsichtlich der Differenz von schaffenden Künstler und Rezipient. Das ist ein Unterschied, der überhaupt null Rolle spielt. Ja? Überhaupt keine. das ist ganz was anderes. Also diese Art von Kreativität hat nichts damit zu tun, ob man sein Leben lang sozusagen stigmatisiert bleibt als bloßer Rezipient oder Amateur in der Kunst oder als ein Kreativer. Das spielt keine Rolle. Erst wenn man diese Dimension erfasst hat, kann man weiter fragen nach Möglichkeiten ihrer Kanalisierung, ihrer Organisation, und dann kommt vielleicht diese Unterscheidung von produktiven Künstlern und Rezipienten irgendwann einmal ins Spiel, auch historisch natürlich, in kontingenter Weise. Es muss eigentlich jeden Menschen, und Proust hat schon zu einer entsprechenden Zeit gelebt, der mal die Geburt der Tragödie von Nietzsche gelesen hat, klar sein, dass es bei der ästhetischen Erfahrung, um die sich da handelt, um eine geht, wo man genauso authentisch in dem da ist, der da sozusagen auf den Rängen sitzt oder steht. Also ich habe jetzt dann da noch einmal einen Absatz, den ich jetzt sozusagen übergehe. Also noch einmal so eine Stufenleiter zu diesem Thema ästhetische Empfindung, also von diesen Vergötzungsstadien über das Raskin-Stadium, in dem sozusagen Authentizität noch sozusagen in der Außenwelt, in der objektiven Welt gesucht wird, bis eben zu diesem Stilbegriff, nicht? Von Proust, diesem sehr, sehr pointierten Stilbegriff. Aber eine Folge daraus ist natürlich, ein Aspekt, den das Ganze hat, ist natürlich schon der ethische, dass das was ist, was ein Anspruch, dass das ein Anspruch ist, der eben an jedes Leben gestellt wird und dass in einer bestimmten Weise jedem Leben etwas fehlt, indem wir nicht diesen Zugang finden. Wie er dann über den Zwan noch sagt, das ist ein sehr bitterer Satz, nicht, den er da über den Zwan geäußert hat, dass er gestorben ist, bevor es ihm gelungen ist, sozusagen zu sich selbst diesen Kontakt herzustellen. Künstlerische Kreativität ist nicht einfach eine Luxuszugabe zu einem gelungenen Leben, sondern muss drinnen sein. Ich fange jetzt mit einem neuen Abschnitt an in der Vorlesung. Allerdings in direkter Anknüpfung an das letzte. In diesem neuen Abschnitt stehen zwei Begriffspaare im Zentrum, oder die zwei Begriffspaare im Zentrum, die genau eben für diese Idee von dem inneren Buch der unbekannten Zeichen so charakteristisch sind. Nämlich die Begriffspaare von innen und außen und Aktivität und Passivität. Und die Kreuzung dieser beiden Begriffspaare sozusagen bei Proust, der Punkt der Kreuzung bei Proust für diese zwei Begriffspaare ist der Begriff des Lesens. Wenn Sie wollen, können Sie da noch einmal ein drittes Begriffspaar, aber eigentlich ist es der Begriff des Lesens und nicht das ganze Paar von Lesen und Schreiben. Und ich möchte Ihnen diese Sache da präsentieren, weitgehend in der Form einer Auseinandersetzung mit einem Text von einem anderen Autor, nämlich also mit dem Proust-Kapitel in den Allegories of Reading von Paul de Man. Das ist ein vergleichsweise kurzer Text. Sie sehen ja 20 Seiten. Ein vergleichsweise kurzer Text, aber sehr, sehr anspruchsvoll. Und ich sage Ihnen mal ein paar Dinge zuerst, ein paar Dinge sozusagen, um den Text von außen so halb von außen zu charakterisieren, beziehungsweise auch zu gewissen Voraussetzungen von Proust her. Also es gibt natürlich in der Recherche eine Unmenge von sehr, sehr aussagekräftigen Passagen, die mit dem Lesen und Schreiben zu tun haben. Denken Sie mal bloß ganz am anderen Ende der Skala zu dem, was wir jetzt immer geredet haben, über die Sache mit der, also ich erkläre das jetzt nicht, aber über die Sache mit der Unterschrift von Gilbert. Das ist ein Bogen, der sich fast durch den ganzen Roman zieht, also eben von da, erster Band, bis ziemlich weit in den letzten Band, also über mehrere tausend Seiten hinweg gespannter Bogen. Also wirklich nicht eine kontinuierliche Geschichte, sondern da gibt es sozusagen von, da gibt es 2000 Seiten rückwärts einen Sprung, den man machen muss und den man auch macht, wenn man das Buch liest. Also über dieses, wo dann das Telegramm in Venedig kommt, wo dann die Unterschriften sozusagen, wo die Namen verwechselt, Albertino und Gilbert. Und, aber wir konzentrieren uns auf etwas ganz Zentrales, auf die berühmteste Stelle, die es da gibt, eine deutlich abgehobene Stelle im ersten Teil in Combray, wo er ausdrücklich über das Lesen spricht. Also das ist hier die große Stelle über das Lesen in Combray, im, also knappe 10 Seiten in der deutschen Übersetzung. 5 Seiten in, dem, in der Pleiad. Die Sache ist so in die Handlung integriert, dass dieser Bub, also da am Land, in Combray eben, wie sie da im Landhaus sind, im Sommer, der Bub, während die anderen Kaffee trinken, nach dem Essen sozusagen sich in sein Zimmer zurückzieht, um zu lesen. Und dieses Lesen wird beschrieben. Aber der Rahmen ist extrem reichhaltig angelegt. Der Rahmen dieser Beschreibung ist sehr, sehr, ist extrem elaboriert. Es ist so, der legt sich da in seinem Zimmer auf das Bett, aber, um zu lesen, aber zunächst wird die Situation in diesem Zimmer sehr genau dargestellt. Extrem aufwendig. Da gibt es übrigens eine ganz äußerliche Verbindung zu dem Thema der Sonate, also zu dem Motiv der Sonate, weil er da nämlich eine Musik hört in diesem gegen die Sonne abgedunkelten Zimmer. Ja, da draußen ist die Sonne, Jalousien herunter, Vorhänge vor, heißer Sommernachmittag, und da sagt er auch, wird eine Kammermusik gespielt von den Fliegen. Das Summen der Fliegen ist eine Kammermusik. Und jetzt lese ich Ihnen da ein bisschen vor. Wo muss ich da hin? 122. Lag ich mit einem Buch in der Hand auf dem Bett in meinem Zimmer, das Zimmer, das zitternd seine durchsichtige, zerbrechliche Kühle gegen die Nachmittagssonne hinter den beinahe völlig geschlossenen Fensterläden beschützte, durch die ein Lichtstrahl dennoch seine gelben Flügel hatte schieben können, um wie ein ruhender Schmetterling unbeweglich zwischen dem Holz der Jalousien und der Fensterscheibe zu verharren. Es war kaum hell genug zum Lesen, und das Gefühl von dem Glanz des Lichts draußen wurde mir nur durch die von der Rue de la Cure heraufkommenden Hammerschläge gegeben, die Camus auf François Hinweis, dass meine Tante zurzeit nicht ruhte und man also Lärm machen könnte, auf staubige Kisten niederfallen ließ, die aber, wenn sie in der hallenden, für heiße Tage typischen Atmosphäre ertönten, weithin scharlachrote Funken aufsprühen zu lassen schienen. Und auch durch die Fliegen, die vor mir mit ihrem kleinen Konzert sozusagen sommerliche Kammermusik aufführten. Bei dieser Kammermusik, bei dieser wird der Sommer nicht, wie es bei menschlicher Musik geschieht, wenn eine Weise, die man zufällig in der warmen Jahreszeit gehört hat, diese einem dann in Erinnerung ruft, also so nicht, einfach evoziert. Sie ist ein zwingendes Band, diese Musik der Fliegen. Sie ist ein zwingendes Band. Sie ist durch ein zwingendes Band mit ihm, mit dem Sommer verbunden. In den schönen Tagen entstanden, nur mit ihnen wiedererstehend und etwas von ihrer Substanz enthaltend, führt sie nicht nur die Vorstellung davon in unserem Gedächtnis herauf, sondern bestätigt vielmehr ihre Wiederkehr als tatsächliche, unmittelbar uns umwebende, greifbare Gegenwart. Ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Aktuelle, volle Präsenz des Sommers in dieser Musik. Zwingendes Band, Substantialität. die ganz entscheidenden Begriffe hinten in den Passagen in der Adoratio Perpetuelle über die Metapher. Nicht? Eingeschlossen in das zwingende Band sozusagen so einer Verbindung haben wir den Zugang zu der gemeinsamen Substanz von zwei Empfindungen und so. Sehr, sehr wichtig. Also da merkt man auch ganz genau, dass diese Passagen sozusagen sehr dicht hintereinander in derselben Zeit geschrieben worden sind. Die ganz am Anfang und die ganz am Schluss. Also da merkt man diese Korrespondenzen teilweise wirklich bis in die Wortwahl und das ist ganz, ganz genau durchgedacht. Die Fliegen. Die Fliegen sind bei Weitem nicht die Hauptsache an dieser Beschreibung aber, sondern es ist die komplexe Gestaltung der Räumlichkeit, ein sehr, sehr kunstvolles Arrangement von Innen-Außen-Beziehungen, von Projektionen, die das Licht wirft. Auf zwei Drittel einer Seite findet das Platz. Sehr, sehr kurz. Und insgesamt könnte man sagen, dominiert da eine zentripetale Bewegung. Also er beschreibt da dieses Zimmer und jetzt haben wir auch gerade gesehen, wie er ein bisschen beschreibt, was außerhalb ist, in diesem hellen Sonnenlicht da draußen in dem Sommertag. Und dann gibt es und dann im Zug der Stelle konvergiert das dann immer mehr auf ihn selber, also auf das rückt immer näher auf den, der da jetzt sozusagen im Begriff ist zu lesen. Also das endet sozusagen, das kommt von außen auf ihn zu und jetzt wird er lesen. Er tut er aber nicht, nicht? Wie Sie wissen, tut er nicht, sondern er wird jetzt nach draußen verlegt. Also es geht sozusagen das so von außen nach innen auf den zu und da macht es Krach und dann wird er als Ganzer hinausgeschossen. Schuld ist natürlich die Großmutter, nicht? Die Großmutter, die sagt an so einem Tag, ist es absolut unverantwortlich, bei diesem schönen Wetter sich da im Zimmer einzuschließen und irgendwelche Bücher zu lesen. Da muss ein so ein junger Bursch hinaus in die frische Luft und so. Wird brüsk konterkariert, diese zentripetale Bewegung, er schnalzt hinaus, aber nicht einfach nur hinaus, sondern in dem Moment, wie er da hinaus zischt, sofort auch wieder in etwas hinein, ne? Nämlich draußen im Garten in den Strandkorb. Also raus aus, hoch von dem Bett, raus aus dem Garten, man weiß nicht wie, da wird überhaupt nicht beschrieben, nicht durch Türen, nicht durch Fenster, sondern gebeamt sozusagen, hinausgebeamt von der Großmutter in den Garten und dort eben in diesen Strandkorb. Und dort wird er jetzt wirklich zu lesen beginnen. Allerdings nicht, ohne dass vorher gleich wieder so eine typische Überlagerung vorgenommen würde. Nämlich, das Erste, was er sagt, wie er sich da draußen findet, sagt er, na, jetzt bin ich da drinnen, das ist so, das umschließt mich so, eine Crash, eine Krippe eigentlich, nicht? Das ist, oder sozusagen etwas, wo man drinnen sein kann, eine Behausung. Ist nicht mein Denken selbst auch so eine Behausung, so eine Crash, aus der heraus ich die Welt wahrnehme? Ist nicht mein Denken so etwas, aus dem ich so herausschaue, wie ich aus diesem Strandkorb da jetzt rausschaue, der in diesem Garten, der ja nicht überhaupt nicht an der See, sondern mitten im Land, der ist ja dort zufällig irgendwo gelandet. Also da beginnt jetzt das Lesen. Und hier wird das Lesen jetzt in mehreren Schichten, das ist absichtlich so gestaltet. Das ist jetzt nicht Interpretation, sondern das können Sie im Text sozusagen mitlesen. Ja. Hier wird das Lesen jetzt gestaltet und genau beschrieben, das Leseerlebnis in mehreren Schichten, aber von innen nach außen. Genau umgekehrt, als es bei dem ersten sozusagen missglückten Leseversuch war. Jetzt wird von innen nach außen beschrieben. Also es beginnt mit diesem Absatz, und war nicht die Welt meiner Gedanken selbst eine Art Krippe, ein Raum, in dessen Tiefe ich sogar auch dann geborgen blieb, wenn ich einen Blick auf die Dinge warf, die sich draußen zutrugen. Und jetzt Sobald ich einen Gegenstand, stellte sich das Bewusstsein, dass ich ihn sah, trennen zwischen mich und ihn und gab ihn mit einer geistigen Schicht, die mich hinderte, jemals unmittelbar seine Substanz zu berühren. Vielmehr verflüchtigte diese sich gleichsam, bevor ich in direkten Kontakt mit ihm treten konnte, so wie ein glühender Körper, den man als etwas Feuchtes hält, niemals die Feuchtigkeit selbst berührt, weil dazwischen immer eine Dunstzone liegt und so. Das ist ein ganz nettes Ding. Ein ganz netter Witz, den er da macht. Auf der Art von Schirm, wo, während ich las, bunt schillernd die von meinem Bewusstsein gleichzeitig entfalteten Zustände erschienen, angefangen bei den geheimsten, in meinem Inneren verborgenen Sehnsüchten, bis zu der rein äußerlich wahrgenommenen Aussicht in den Garten. Also da sind wir ganz, ganz innern. Dann auf Seite 125 in der deutschen Ausgabe die nächste Schicht. Nach diesem zentralen Glauben, der sich in mir während des Lesens unabhängig von innen nach außen auf die Entdeckung der Wahrheit zu bewegte, also die Wahrheit ist was außen ist, in dieser, was er außen vermutet, nicht? Die Wahrheit. Dazu kamen die von der Handlung, an der ich teilnahm, geweckten erregenden Gefühle. Denn jene Nachmittage, also von dem Inneren, seinem eigenen Inneren, seinen Erwartungen und Einstellungen, kommen jetzt als nächste Schicht, kommen die Handlungen, die Action in den Romanen, die er da liest, nicht? Jene Nachmittage waren an dramatischen Ereignissen reicher als ein ganzes Menschenleben es oft ist. Das waren die Ereignisse, die in dem von mir gelesenen Buch eintraten. Es stimmt, die davon berührten Personen waren, wie François sagte, nicht wirklich. Allerdings und so weiter und so weiter. Das ist eine, kommt eine Stelle, die lese ich Ihnen dann extra vor. Und dann kommt als nächstes, nach den Handlungen, die nächste Schicht ist dann, also das lese ich, das dauert jetzt sonst zu lang, ist dann die Landschaft, in der sich die Handlung abspielt. Also er selbst, seine Einstellungen, die Handlungen in dem Roman, noch eine Schicht außerhalb, sieht er, noch näher zur Wahrheit liegt, weiter von ihm weg, näher zur Wahrheit liegt die Landschaft. Die bezeichnet er schon als vor sich hin projiziert, während die Action sich noch in ihm selber abspielt als Erregung. Und da kommt dann, das ist die Stelle, wo er über die Landschaft spricht, das erste Mal in dem Buch Manifest das Motiv der Reise auf. Das ist sehr, sehr interessant, denn da sagt er, wenn er in so eine Landschaft wirklich reisen könnte, wäre ihm das als ein entscheidender Schritt in Richtung Wahrheit erschienen. Also wirklich dorthin reisen zu können, das baut sich dann natürlich auf in diesem, was ich Ihnen so ausführlich beschrieben habe, mit diesem Motiv der imaginären Reise nach Baalbek dann. Ne? Das ist schon ein bisschen die Raskin-Reise. In der nächsten Schicht kommen dann noch außerhalb von dem, von dieser Landschaft, kommen dann seine eigenen körperlichen Empfindungen und dann, als die äußerste Schicht, in die er dann kommt, dann kommen die Geräusche und die Reize aus der Umwelt. Ja? Also was da wirklich draußen zu hören ist in dem Garten, was die anderen, wenn er da mit Reden hört oder weiß ich, ich lese das jetzt nicht vor. Also das ist sehr, sehr wichtig. Das ist diese Stelle, ne? Die Stelle ist so, also da gibt es diesen ersten Versuch, dann, wo er drinnen ist und wo das beschrieben wird als von außen nach innen, zentripetale Bewegung, dann wird er nach außen verlegt und dann kommt es wirklich zum Lesen und dann wird das Lesen beschrieben als eine Sache, die in mehreren Schichten sozusagen zugleich stattfindet und die werden von innen nach außen gehen, die, ja, von seiner eigenen inneren Einstellung bis in eine sogenannte oder vermutete sozusagen Außenwelt, wobei da nicht völlig klar ist, ob sozusagen in der Außenwelt, die da die äußerste Schicht ist, das einlösbar wäre, was er sich von dieser Landschaft erhofft, über die er da liest und wohin er reisen müsste, was sozusagen weiter entfernt ist, als diese Schichtung eigentlich führt. Also das ist so die Grobstruktur dieser Stelle, auf die sich der Text von Paul de Man bezieht. Der Text heißt ja, glaube ich, einfach, der heißt ja einfach Reading, glaube ich. Ja, also in dem ersten Teil Rhetorik Semiologie und Rhetorik, der zweite heißt Tropen, Tropes über Rilke, der dritte heißt Reading über Proust und die anderen drei Teile sind über Nietzsche in dem ersten Teil, ne, von Allegories of Reading. Also darauf, auf diese Stelle bezieht er sich. Hat jemand von Ihnen schon mal gelesen, diesen Themantext? Extrem kunstfertig, also wirklich ein Musterbeispiel, eine hochartistische Angelegenheit, sehr witzig auch, mit sehr starken, hohen philosophischen Anspruch. Fast immer gibt es bei ihm, was das Philosophische betrifft, auch so einen kleinen Patzer oder sowas, aber in dem spielt das für uns keine Rolle. Der Aufsatz beginnt mit einer sehr allgemeinen Fragestellung, die eigentlich sehr harmlos ausschaut, nämlich ob man, wenn man über das Lesen bei Proust etwas sagen will, sich eigentlich unbedingt oder in erster Linie an diese Stelle halten muss. Und er sagt eigentlich eher nein. Eigentlich gibt es kein prinzipielles Argument dafür, wenn man über das Lesen bei Proust was sagen will, ausgerechnet diese Stelle zu interpretieren. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn man wissen will, was Proust uns über das Lesen zu sagen hat, wenn man es wirklich wissen will, wenn man es wirklich wissen will, was er uns zu sagen hat, und wenn man sich nicht nur irgendeine vorgefasste Meinung bestätigen lassen möchte von ihm, dann darf man auch nicht davon ausgehen, dass das, was in so einem Textstück beschrieben wird, auch wirklich das ist, worum es in dem Textstück geht. Er sagt wörtlich, the question is precisely whether a literary text is about that which it describes, represents or states. Also ob der Text auch wirklich von dem handelt, was er beschreibt. Diese Vorannahme dürfen wir nicht machen, wenn wir wissen wollen, was uns sozusagen ein kreativer Autor, einer, mit dem wir in ein echtes Gespräch kommen wollen, sagen könnte. Wenn wir annehmen, dass wir letztlich auf irgendeine, vielleicht auch mühsame Weise, aus oder in dem, was da beschrieben wird oder behauptet wird oder dargestellt wird, dasjenige finden werden, worüber der Text ist, dann machen wir schon eine sehr weitgehende Annahme darüber, was Lesen ist, die uns möglicherweise daran hindert, etwas zu verstehen von dem, was Proust unter Lesen versteht oder als Lesen im Sinn hat. Also da sehen Sie schon in diesen Vorbemerkungen, dass sich der die Latte ziemlich hoch legt. Wir dürfen auch nicht annehmen, dass eine Passage, in der ein Leseerlebnis sehr eindringlich beschrieben wird, in einem vorzüglicheren Sinn über das Lesen ist, als irgendeine Stelle über das Kochen oder über die Homosexualität oder über die Stoffe von Fortuny. Wenn das Lesen wirklich eine problematische Sache ist, dann, und insofern hat er recht, insofern ist das ein toller Aufsatz und man sollte ihn unbedingt lesen. Wenn das Lesen eine problematische Sache ist, dann liegt das Problem sicher genau an diesem Punkt. Da hat er recht, ne? An dem Punkt der möglichen prinzipiellen Abweichung von dem, was repräsentiert wird, was dargestellt wird und dem, worum es geht, wie er das ausdrückt. Also der zu lesenden Bedeutung, wobei er noch offen ist, was Lesen heißt, das, was wir lesen wollen. Und aus dieser allgemeinen Frage, die er sich da stellt, oder dieses Problem, mit dem er sich da konfrontiert, da zieht er zwei Wege, die verfolgenswert erscheinen. Auf dem ersten Weg ist man relativ rasch orientiert. Da geht es einfach um die Entscheidung, das muss man ja jetzt auf jeden Fall, dass man sich entscheiden muss, sollen wir also diese Stelle interpretieren oder nicht? Und seine Antwort ist ja, wir interpretieren sie gleichwohl, weil schlechter als irgendeine andere ist sie ja auch nicht. So quasi, also die Idee ist die, dass er sagt, gut, es ist eigentlich nicht notwendig, wir könnten auch irgendwas anderes nehmen. Zum Beispiel diese Sache mit dem Telegramm und der Unterschrift oder noch irgendwas ganz was anderes. Aber wir können auch die nehmen. Und auf jeden Fall, sagt er, ist es eine Challenge herauszubekommen, ob sie jetzt über das Lesen ist oder nicht. Aber er legt seine Sache sehr, sehr trickreich an auf diesem Weg. Extrem trickreich. Sie wissen ja, ich habe Ihnen ja gerade erzählt, dass im Ganzen hat das ein zweigeteilter Aufbau. Der erste Teil ist ein erster und nicht erfolgreicher Anlauf zum Lesen und der zweite Teil ist ein Lesen. Wenn man die Stelle aus dem Romankontext herausnimmt und sozusagen wirklich nur mit einem theoretischen Interesse an einer Botschaft, die da drinnen stecken könnte, sich anschaut oder analysiert, die sie direkt über das Lesen vermittelt, dann hat sie ja den Aufbau, dass das Zentrum eben dieses Schichtenmodell mit diesen 5 Schichten von innen nach außen ist, die ja dann im Strandkorb beschreibt. Von der Erwartung zur Handlung, über die Landschaft der Handlung, über die eigenen körpergebundenen Empfindungen bis in die Außenwelt. Das sind diese 5 Schichten. Das wäre das Zentrum. Und da würde man dann noch weitere Schichten herumlegen. Zum Beispiel auch eben diesen ersten erfolglosen Versuch würde man um das herumlegen als eine erste Schicht. Der Witz bei dem Demann ist, dass er eigentlich im Grunde über diese zentrale Sache mit den Schichten nichts schreibt. Also sozusagen die Art und Weise, wie er, der pfiffige Idee, wie er damit umgeht, dass er sagt, man muss über die Lesestelle, wir dürfen nicht annehmen, dass die Lesestelle über das Lesen ist. Jetzt interpretiere ich doch diese große Lesestelle und der Überschmäh zu diesem Schmäh dazu ist sozusagen der, dass er nur das, dass er sich eigentlich hauptsächlich mit dem beschäftigt, was sie nicht ist, was rundherum ist um sie. Ne? Mit dieser Einrahmung. Er bringt zwar immer wieder ein paar Zitate und interpretiert auch ein paar einzelne Dinge aus diesem Schichtenmodell. Er sagt auch was über die Tatsache der Schichtung, aber das ist nicht der Gegenstand einer kompakten Interpretation, sondern seine Interpretation ist auf diesen ersten Versuch hauptsächlich konzentriert. Er interpretiert hauptsächlich eben den Rahmen. Er wandert dann sogar aus der ganzen Stelle heraus in dem Text und zwar nach vor und nicht weiter. Also das ist gewissermaßen seine Rache an der Aufdringlichkeit, mit der sich das Lesethema hier präsentiert, dass er sagt, ja, ich interpretiere das schon, aber eben genau nur, also wie soll man sagen, nicht das Kipferl, sondern nur die Bröseln obendrauf. Ne? So. Es gibt dann noch einen zweiten Weg, den er wahrnimmt von dieser ursprünglichen Fragestellung aus, dass der Text ja nicht über das sein muss, was er beschreibt. Und dieser zweite Weg kommt ans Ende, auf der vorletzten Seite des Aufsatzes mit der gewagten Folgerung über den Roman als Ganzen. Everything in this novel signifies something other than what it represents. Also alles bezeichnet oder bedeutet hier etwas anderes als das, was es repräsentiert. Be it love, consciousness, politics, art, sodomy or gastronomy. It is always something else that is intended. Also es ist immer etwas anderes als das Beschriebene, als das Dargestellte, worauf gezielt wird. Und da sehen Sie, dass es sich bei diesem Weg um die Verfolgung einer Frage handelt, die man natürlich auch noch als allgemeiner ansehen kann, als die Frage nach dem Lesen, nämlich als Frage nach der Abweichung von intendierter Bedeutung und Repräsentationsbedeutung. Also es ist sozusagen eine Kritik der Repräsentation, die da verhandelt wird, das Geschriebene und das Gemeinte. Und je weiter man in seinem Text gelesen hat, umso mehr tritt in den Vordergrund sein Interesse an dieser allgemeineren Frage, die natürlich nichts anderes ist als die Frage des Metaphorischen oder des Figürlichen überhaupt. Nicht? Dieses alles, was, das ist die Art, wie er die Frage des Metaphorischen am allgemeinsten fasst. Nicht? Diese prinzipielle Abweichung in dem Roman des Gemeinten von dem Repräsentierten. Er hat eine Auffassung des Metaphorischen, das werde ich nicht in die Konsequenzen dann verfolgen, die sich da anbieten. Seine Auffassung des Metaphorischen stimmt sehr weitgehend, glaube ich, mit der von Proust überein, aber vor allem ist natürlich sehr, sehr spannend, wie diese beiden Wege sich kreuzen. Also dieser eine Weg, die Fragen, die direkt an die Lesestelle gerichtet sind, nicht, ist die Lesestelle jetzt über das Lesen oder nicht und wie kann uns dieser Rahmen dann etwas dazu sagen und die andere Frage oder die andere Konsequenz, was ist sozusagen die Grundstruktur als eine metaphorische Struktur des Romans, ist diese Dauerabweichung des Intendierten vom Repräsentierten. Und da kommt er ja dann am Schluss zu einem Satz, den doch wahrscheinlich auch, wer sich mit ihm oder mit diesem Text nicht beschäftigt hat, schon mal gehört hat, aber der die Signature von dem ganzen Buch quasi ist: Narrative is the metaphor of the moment, as reading is the metaphor of writing. Nicht? Das ist so, das ist ja sozusagen so eine Art Leitspruch oder Slogan des Dekonstruktivismus in einer gewissen Weise geworden, dass die Erzählung sozusagen den Augenblick metaphorisiert. Aber ich möchte mal zuerst nur die erste Sache verfolgen, also seine Interpretation der Lesestelle, beziehungsweise, habe ich ja gesagt, ist das eine Interpretation des äußeren Rahmens. Also, das kriegen wir heute noch hin, und das geht aber dann das Thema natürlich noch nächste Stunde weiter. Der hat sich da zurückgezogen in sein Zimmer, kühle Dunkelheit, an einem heißen Sommernachmittag, à livre à la main. Die Situation wird vor allem präsentiert von Proust als eine sehr komplexe Durchdringung von Gegensätzen. Man könnte sagen, dass der umfassendste dieser Gegensätze, dass der umfassendste dieser Gegensätze der von außen und innen sei. Ich habe Ihnen das auch bisher so präsentiert. Das stimmt aber nicht. Dieser Gegensatz von außen und innen wird selbst noch einmal bewertet. Der unterliegt einer Bewertung. Und daher müsste jener Gegensatz, der die Skala dieser Bewertung, der das Gut-Schlecht sozusagen dieser Bewertung aufzieht, noch ein grundlegenderer Gegensatz sein. Also wenn der Gegensatz von außen und innen selbst noch einmal bewertet wird, gibt es noch einen anderen Gegensatz. Klar, ohne Gegensatz keine Skala. Das hat sich seit Aristoteles nicht geändert. Ist das ein fundamentalerer Gegensatz? Und das ist der Gegensatz von Rückzug in Ruhe und hitziger Aktivität. Das ist der Gegensatz von Ruhe oder Passivität und Aktivität. Und Sie müssen sich unbedingt vor Augen halten, das werden vor allem an einem anderen Text dann in der nächsten Stunde noch genauer sehen, dass es hier explizit um eine moralische Frage geht. Eine ethische oder von mir aus, aber eigentlich hier ist es passender zu sagen, es geht um eine moralische Frage, bei diesem Gegensatz von Rückzug in die Ruhe und hitziger Aktivität. Um die moralische Frage schlechthin bei Proust eigentlich, ob es erlaubt ist, sich von der Welt abzuwenden. Also ob es erlaubt ist, sich von der Welt ab und nach innen zu wenden. Das ist natürlich das Allegories of Reading von Paul de Man. Es ist ein Buch, das so quasi in der Hälfte und in seinem überwiegenden Schwerpunkt Rousseau gewidmet ist. Und Rousseau ist ja sozusagen die Inkarnation sozusagen dieser Wendung nach innen, sozusagen des Unterbrechens, sozusagen der Aktivität und des Sich-Zurückziehens. Das ist auch immer schon erkannt worden, nicht erst von Paul de Man erkannt worden, dass Rousseau sozusagen der Held des Ausruhens ist. Aber das ist nur im Hintergrund. Aber die Frage, ob es erlaubt ist, sich von der Welt abzuwenden, ob es erlaubt ist, nichts zu tun, spazieren zu gehen, sich ans Wasser zu setzen und dem Plätschern des Bielersees am Ufer zu lauschen. Wir können also parallelisieren: Weltabgewandtheit, Ruhe und Innenraum. Weltabgewandt, Ruhe, Innenraum auf der einen Seite, Aktivität außen auf der anderen Seite. Der da auf die Fässer hämmert und rote Funken hört man sprühen. Ne? Sozusagen, ist ja alles ganz toll. Also die Stelle ist ja sensationell von der Durchgestaltung her. Ne? Und diesen beiden Polen sind dann die eigentlichen deskriptiven Gegensätze zugeordnet. Innen ist es kühl und dunkel, draußen gibt es Geräusche und es ist heiß und hell. Und die Dramatik der Stelle besteht jetzt darin, dass was hier vorgeht an dieser Stelle, nach der Auffassung von Paul de Man, aber die ist hundertprozentig richtig, was hier vorgeht, die Dramatik besteht darin, dass alle diese Gegensätze in Bewegung gebracht werden. Und zwar, also die werden sozusagen zum Kreisen gebracht, und zwar um das Zentrum der Lektüre herum. Oder aus einem anderen Blickwinkel gesagt, Wir können das lesen und verstehen, wie die Prädikate kühl, dunkel, innern einem Inhalt Kompaktheit verleihen, den wir weltabgewandte Ruhe nennen, und wie die Prädikate heiß, hell, außen den Inhalt Aktivität präsentieren. Und wir könnten jetzt glauben, dass wir auf diese Weise ganz leicht das geschafft haben, was der Mann am Anfang problematisiert hat, nämlich aus dem Beschriebenen das Gemeinte zu finden. Ne? Aus dem Kühl, Dunkel, Innern, das Gemeinte, die Ruhe, und aus dem Anderen, hell, heiß, lärmend, das Andere, die Aktivität. Und eventuell haben wir bei so einem Verständnis einen sehr groben Begriff von Metapher verwendet, oder wir verwenden ihn nachträglich, um zu beschreiben, was uns gelungen ist, wenn wir sagen, wir haben das verstanden. Wir haben, wenn wir sagen, wir haben es gelesen. Der Witz der Stelle besteht aber genau darin, dass genau dasjenige, worauf die Beschreibung zuläuft, nämlich das Lesen selbst, das Lesen als solches, dieses Erfolgserlebnis zerstört. Das Lesen selbst bringt diese Ordnung total durcheinander, und zwar natürlich deshalb, weil das Lesen sich, weil das Lesen das Innerste in diesem Ruhe, in diesem Zulaufen auf Ruhe, sich in eine rasend rastlose Aktivität öffnet. Und die Unordnung, die da entsteht, ist von der Art, dass man sie auch nicht auf die vermeintliche ursprüngliche Ordnung zurückführen kann. Sie betrifft die Metaphern selbst und als solche, und sie betrifft genau diese Beziehung von intendierter und repräsentativer Bedeutung. Das hat damit zu tun natürlich, dass Metapher bei Proust nicht einfach ein Trick ist, ein lokal angewendetes Verfahren, sondern eben immer eine Transformation. Die Sache ist so, dass schon in der Beschreibung des Raums selbst Durchdringungen und Umkehrungen eine entscheidende Rolle spielen. Die Fensterläden sind zu, aber ein Reflex des hellen Tages hat seinen Weg durch einen Spalt gefunden und hält sich jetzt, das ist schon ein Bild, mit seinen gelben Schwingen wie ein Schmetterling in einem Eck auf. Und dann das Summen der Fliegen, das den Sommer effektiv präsent macht. Das Summen erinnert nicht an den Sommer, so wie uns vielleicht der Schlager vom vergangenen Sommer an die Liebschaft vom vergangenen Sommer, und da denkt man wieder an den Zwan, erinnert. Eben genau nicht so, sondern das Konzert der Fliegen enthält was von der Essenz des Sommertages. Das ist aber Erinnern. Ja? Die Essenz des Sommertages ist Erinnern. In diesem Summen der Fliegen ist mit dem Sommer durch ein Lernnecessaire verknüpft und verifiziert seine effektive Anwesenheit. Also da steckt auch was drinnen natürlich von dieser Magie-Idee. Das schreibt, da habe ich mal was dazu geschrieben, das schreibe ich, das gebe ich einen Hinweis auf der Homepage. Also es gibt schon im Inneren auch das Äußere. Und natürlich kann man hier auch schon sagen, dass diese Beweglichkeit der Metaphern Konsequenzen für das Verhältnis zu dem großen Gegensatz von Aktivität und Weltabwendung hat und die moralische Dimension, die es da gibt. Denn es ist ja so, dass hier zwar einerseits eindeutig die Ruhe und Abgeschlossenheit das Ziel ist, also auch das höher bewertete gegenüber dem Trubel draußen. Das, wenn Sie mir zugehört haben, wie ich es vorgelesen habe, ist ja ganz klar. Also das Ziel, das höher bewertete zunächst auf der Ebene der Schilderung, ist diese Ruhe da erinnern. Aber es gibt noch einen übergeordneten Standpunkt. Es gibt einen Standpunkt noch über dieser Darstellung, von dem aus die Ruhe als schändlich erscheint, als eine Schande, etwas, wofür man sich schämen muss, als Krankheit, als Tod, und wo die Aktivität erscheint als gesund, heldenhaft, das Leben. Sich zurückziehen heißt sich schuldig machen. Aber eine Verlagerung der Prädikate des Aktiven ins Innere wäre eine Entschuldigung. Und das ist das, was an dieser Stelle stattfindet nach Boldemann. Eine Verlagerung der ganzen Prädikate von der Außenwelt in die Innenwelt wäre eine Entschuldigung. Sie wäre ein Beweis für Leben, für Lebenswillen. Also das werden wir dann auch in diesem anderen Text, in der Einleitung zu dem Rausgehen, Text über das Lesen nächstes Mal noch interpretieren. Dort ist das fast noch präziser fassbar. Also nicht präzise, aber sozusagen einfacher. Also darum geht es aber hier mit dem Licht und mit den Fliegen nur ansatzweise. Der eigentliche, also wienerisch gesagt, der Hammer an dieser ganzen Stelle ist der eine kurze Absatz, der dann nach der Sache mit den Fliegen kommt, der unmittelbar nach der Geschichte mit den Fliegen kommt. Jetzt muss ich das aber wieder sorgen. Wo bin ich? 122. Also, wir haben das jetzt alles gelesen und Kammermusik, Fliegen, Substanz des Sommers bestätigt seine Wiederkehr als tatsächliche, greifbare Gegenwart. Und jetzt kommt ein kurzer Absatz und der ist entscheidend. Diese dunkle Kühle meines Zimmers verhielt sich zur besonnten Straße wie der Schatten zum Lichtstrahl. Das heißt, sie enthielt ebenso viel Helligkeit wie jene und sie schenkte mir in der Fantasie das volle Schauspiel des Sommers, von dem meine Sinne auf einem Spaziergang nur jeweils Teilaspekte hätten genießen können. Also sie schenkte mir das volle Schauspiel, von dem, wenn ich wirklich draußen gewesen wäre, nur Teilaspekte hätte genießen können, weil sie mir die Substanz geschenkt hat. Ne? So, und also noch einmal, diese dunkle Kühle verhielt sich zur besonderen Straße wie der Schatten zum Lichtstrahl, enthielt ebenso viel Helligkeit wie jene und sie schenkte mir in der Fantasie das volle Schauspiel des Sommers, von dem meine Sinne auf einem Spaziergang nur jeweils Teilaspekte hätten genießen können. Und dadurch passte sie gut zu meiner Ruhe, die, dank den in meinen Büchern erzählten, mich im Innern bewegenden Abenteuern, wie eine Hand, die man regungslos in fließendes Wasser hält, den Antrall und die Erregung eines Stroms von Aktivität aushielt. Das ist der Absatz, auf den sich der Mann konzentriert. Das müsste man natürlich eigentlich jetzt auch auf Französisch vorlesen, aber ich werde Ihnen das eine Wort, ich habe das nicht mit, ich übersetze Ihnen das eine Wort, um das es geht. Also das war blöd, dass ich mir da jetzt das nicht mitgenommen habe. Also, hat mir den Sommer da hereingebracht, besser als wenn ich draußen gewesen wäre und dadurch passte sie gut, die dunkle Kühle ist das Subjekt, zu meiner Ruhe, die, wie eine Hand, die man regungslos in fließendes Wasser hält, den Anprall und die Erregung eines Stroms von Aktivität aushielt. Meine Ruhe wird verglichen mit einer Hand, die man regungslos in fließendes Wasser hält und die dort den Anprall und die Erregung eines Stroms von Aktivität aushält. Also es handelt sich darum, den Rückzug ins Innere, der das Lesen ist, selbst zu einer Aktivität werden zu lassen. Es geht nicht nur darum, in dem Hereinkommen des Lichts ins Dunkle einen Vorschein zu haben, auf das spätere sich Öffnen einer Welt von Abenteuern in dem Roman, sondern es geht wirklich um die Aneignung eines vollen Sinns von Aktivität für diese Wendung nach einwärts. Die Wendung nach einwärts soll geadelt werden, sozusagen, mit den Prädikaten oder Insignien einer respektablen Aktivität. Und das wird hier auf der sprachlichen Ebene gemacht. Das ist eine Stelle, auf der man sehen kann, was es heißt, es zu schreiben und es nicht einfach nur mitzuteilen. Es wird nicht einfach mitgeteilt, dass das passiert ist. Es wird überhaupt nicht mitgeteilt, dass das passiert ist. Aber es wird geschrieben, es findet sozusagen im Schreiben statt. Der Absatz ist ein doppelter Vergleich. Ne? Zuerst ein Vergleich des Verhältnisses der Kühle des Zimmers zur heißen Sonne draußen mit Schatten und Lichtstrahl. Kühle und Zimmer zu heißer Sonne wie Schatten zu Lichtstrahl. Und das liefert eine Bestimmung dieser Kühle, durch die sie, die Kühle selbst, zum Spectacle total de l'été wird, zum Totalschauspiel des Sommers. Und dann kommt der zweite Vergleich, in dem die so bestimmte Kühle des Zimmers, nämlich als bestimmt das wahre Anwesenheit von Sonne und Sommer, parallelisiert wird mit seiner eigenen, des Erzählers eigener Ruhe. Und das Ziel ist, dadurch für diese Ruhe eine Auszeichnung als Aktivität zu erringen. Und der entscheidende Punkt dabei sind die Bedeutungen der Worte supporté und die Metapher, die das letzte von mir vor. Das ist natürlich jetzt wirklich eine echte Schande, dass wir das nicht auf Französisch haben da. Was hier heißt, die Erregung eines Stroms von Aktivität, nämlich das Wort, das dort steht, ist ein Torrent d'activité. Torrent d'activité. Das kann man hier, ein Torrent ist eben, also da ist Übersetzung nicht möglich. Bitte? Ein Sturzbach eigentlich. Ein Torrent ist ein Sturzbach. Nicht? Und ist ja zum Beispiel gerade nicht ein Strom. Nicht? Aber der Witz an der Sache ist, dass der Ausdruck Torrent-Aktivité eine tote Metapher ist. Der entscheidende Punkt ist, dass das eine tote Metapher ist und dass man von einem Torrent, wenn man von einem Torrent-Aktivité spricht, man den Windbach oder Sturzbach überhaupt nicht mehr hört. Das ist so, wie wenn Sie von einem Menschen als von einem Energiebündel sprechen, ja? Dann sehen Sie überhaupt nichts Bündelartiges mehr vor sich. Ja? Das, wenn Sie von einem Menschen als einem Energiebündel sprechen, dann sehen Sie eher so einen dynamischen, kugeligen Dings, der auf uns zurollt und uns niederwalzen wird im nächsten Augenblick. Aber wir sehen nicht ein Bündel. Und genauso wenig, wie wir in dem Energiebündel ein Bündel sehen, oder so, sehen wir in dem Wort Torrent-Aktivité sozusagen einen Sturzbach, überhaupt nicht mehr, sondern nur eine Quantität von Dynamik. Man sieht nur Dynamik und hört nur Dynamik und Aktivität. Die Mann deutet die Sache so, dass es sich um einen stufenweisen Übergang handelt. Von der Ruhe mittels des Merkmals der Kühle zum Wasser. Die Hand, die man regelt, nein, Sie müssen diesen letzten Satz. Und dadurch passte sie gut zu meiner Ruhe, wie eine Hand, die man regungslos in fließendes Wasser hält. Da haben Sie schon das fließende Wasser, ja, also über das Wasser, au courant, und dann von der Kühle des Wassers über seine reißende Bewegtheit zu dem endgültigen Ziel, die Ruhe des Lesens als Aktivität präsentieren zu können. Aber es gibt einen Bruch in der Sache, weil das Wasser ja zuerst nur einfach als ein ganz neutrales, fließendes Wasser da ist. Also das könnte eben genau jetzt ein Strom oder ein Bächlein oder irgendwas sein, was da so dahin rinnt. In Wirklichkeit wird die Übertragung ausgelöst von dem Torrent d'Activité. Aber der Torrent d'Activité ist gar kein Sturzbach. Die ganze Sache funktioniert nur, weil die Wörter so nah nebeneinander stehen. Das ist die Diagnose. Der Torrent-Aktivität aus der toten Metapher von dem sogenannten Sturzbach von Aktivität wird das lebendige Sturzbach-Ding nur deswegen herausgelöst, für uns überhaupt wahrnehmbar, weil vorher von Wasser die Rede war. Das ist sozusagen der Trick. Das Ganze passiert überhaupt nicht sozusagen auf einer sozusagen regulären Metaphorisierung und darum ist es auch in der Übersetzung weg. Es ist futsch. Ne? Es ist ein Ereignis, das hier stattfindet, das wirklich nur im Lesen vorhanden ist, weil die Wörter so nah beieinander stehen. Ja? Wenn das Wort sozusagen so und so 5 Zentimeter weiter weg wäre, das fließende Wasser von der Torrent-Aktivität, dann würde der Trick nicht mehr funktionieren. Also, das ist eine Passage, wo man wirklich ganz genau sehen kann, wo man interpretieren kann oder wo man herausgefordert ist, das zu interpretieren, was das heißt, etwas wirklich zu schreiben und sich dabei nicht darauf zu verlassen, dass die anderen schon vorher etwas verstanden haben. Das ist etwas, was man nicht verstehen kann, wenn man es nicht liest. Das ist der Punkt von dem an. Das ist einer der, wie soll ich sagen, da wird ja viel Unfug geredet und die haben sich auch selber vieles, wie soll man sagen, ihre eigenen Sachen mystifiziert zu einem gewissen Grad, diese Leute wie Derrida, De Man und John Hillis Miller, diese Dekonstruktivisten und so. Aber das ist eine Stelle, wo man wirklich sehen kann, dass das eine, eine Denkweise ist oder ein Genie, was der hat, das wirklich mit äußerster Präzision arbeitet und wirklich was herausholen kann. Übrigens auch in dem ganz überzeugend und toll auch diese Passage, da, dieses Kapitelchen in dem Buch über den Rilke. Alles muss geschrieben werden. Er hätte, wenn er es mitgeteilt, er hätte es auch anders machen können. Stellen Sie sich vor, der hätte dort geschrieben, erinnern Sie sich an die Sache mit meiner großen Schriftstellerin, die jeden Tag eine Flasche Rum trinkt. Nicht? Und dann schreibt sie die beste Literatur der Welt. Nur kann man es nicht lesen dort natürlich. Nicht? So, ja, der Brust hätte auch schreiben können. Und dann, verwandelte sich mein schmachvolles Ruhe- und Rückzugsbedürfnis wundersamerweise in eine männlich brodelnde Aktivität. So, das hätte er auch machen können. Aber hat er nicht. Er hat überhaupt nichts mitgeteilt über diesen Vorgang. Aber der Vorgang findet statt. Der findet nur für den Leser statt, weil er auch nur als Geschriebener wirklich ist. Es gibt in dem, und dann verwandelt sich mein Dings in eine Aktivität, da gibt es keinen sprachlichen Prozess, aber bei Proust gibt es einen sprachlichen Prozess, in dem diese Verwandlung stattfindet. Also ich muss jetzt einfach, weil die Zeit vorbei ist, aufhören, interpretieren, dass das nächste Mal zu Ende, was das bedeutet, in theoretischen Ausdrücken. Und inwiefern das Kontrastfälle sind. Die Sache mit den Fliegen, was er über die Fliegen sagt und wie die Fliegen sozusagen den Sommer anwesend machen, das ist sozusagen das perfekte Modell von dem, was Proust sich unter einer Metapher vorstellt. Die Sache mit dem Trant d'activité und mit der Hand, die in das Wasser gehalten wird, bricht sozusagen dieses Ideal des Metaphorischen, weil das ist keine Metapher, das funktioniert, da gibt es keine Übertragung über seine Essenz hinweg, da muss wirklich gelesen werden, das ist wirklich die Nachbarschaft, das ist, wenn überhaupt, eher eine metonymische Basis, die das hat. Und das ist ganz interessant, wie der Mann sozusagen das interpretiert, das sind ja Leute, auch der Derrida, aber der Mann vor allem, der ganze Lust und Freude und Glück sozusagen die Aufdeckung von solchen Spannungen und Widersprüchen ist. Und das ist da, glaube ich, gar nicht so unangemessen. Das werden wir ein bisschen besprechen. Dann sage ich Ihnen noch was über das, worüber er wenig schreibt, über das Zentrum der Sache. Da gibt es eine Passage drinnen, wenn Sie das lesen, da schreibt er was über die Erfindung des Romans. Was ein Roman ist und welchen Sinn die Erfindung des Romans als solchen eigentlich hat. Und dann besprechen wir in diesem Zusammenhang noch kurz, obwohl der würde mehr verdienen, einen Text, den er viel früher geschrieben hat, eine Einleitung zu einem Ruskin-Text auch, die aber dann, also wo diese Einleitung selber auch dann schon selbstständig veröffentlicht worden ist. Also dieser Ruskin-Text, das ist so ein Vortrag gewesen, Sesam and Lilies im Original, das hat er übersetzt und da hat er eine Einleitung dazu geschrieben, die ist unter dem Titel, die läuft unter dem Titel, selbstständig, die ist relativ lang, läuft unter dem selbstständigen Titel Sur la Lecture, über das Lesen. Und dort kommen ein paar Sachen, die hier relevant sind, auch schon sehr, sehr deutlich heraus, vor allem diese Aktivität und Ruhe. Polarität wird dort schon verhandelt und da kommen noch ein paar andere wichtige Themen, die uns dann weiterführen werden. Also die Sachen, die ich auf jeden Fall noch behandeln möchte, ist eben also neben diesem Lesetext da dann noch werde ich was sagen über die Eifersucht und vor allem auch über die Erinnerung werde ich was sagen. Und zu der Erinnerung natürlich, wenn man was über die Erinnerung sagt. Und zu der Erinnerung kommen wir auch über diese Sachen dann. Wir werden sehen, ob sich dann noch was Prinzipielleres ausgeht über das Thema. Das ist auch ein sehr interessantes. Also im Zusammenhang mit der Erinnerung lässt sich in der Interpretation der Stelle mit der Madeleine insbesondere was sagen über den Zusammenhang. Auf der einen Seite dieser Metaphern-Theorie von Proust, die sehr speziell ist ja, und auf der anderen Seite so einer ansatzweisen Theorie der Verschiedenheit der Sinne. Also was das Thema der Metaphorik mit dem Thema der Verschiedenheit der Sinne zu tun hat. Also welche Rolle die Verschiedenheit des Gesichtssinns vom Geruch und Geschmackssinn bei ihm spielt. Das sind sehr prinzipielle Zusammenhänge, die da zur Diskussion stehen. Und das hat auch wieder was zu Gesichtssinn und Geschmackssinn, hat wieder was zu Gesicht, Geschmack, Gesicht gegen Geschmack und Gefühl, hat was zu tun mit Oberfläche und Tiefe und mit dem Verhältnis von Sprache und Körper, Zeichen und Körper und so bei ihm. Das sind sehr, das kann man vielleicht dann, das könnte sich ausgehen, wenn ich in der letzten Stunde noch was vortrage. Überlegen, stimmen wir nächstes Mal ab. Bis nächste Woche.